Willkommen zum Vorprofessionell-Podcast. Joachim Nareike sucht das Gespräch. Offen, direkt und immer nah dran.
Heute freue ich mich ganz besonders, einen echten Pionier und ausgewiesenen Experten im Bereich des Fonds-Ratings und der Fonds- und Manager-Selektion begrüßen zu dürfen. Unser heutiger Gast ist einer der bekanntesten Fondsmanager und Kapitalmarktexperten Deutschlands. Mein Name ist Joachim Nareike und ich suche heute das Gespräch mit Eckhard Sauren. Herzlich willkommen, lieber Eckhard. Wir sind per Du, weil wir uns wirklich schon sehr, sehr, sehr lange kennen, nur damit die Zuhörer wissen, warum wir das tun. Ich freue mich riesig auf das Gespräch, weil es ist tatsächlich so, Eckhard, du bist einer der absoluten Pioniere, auch zu dem Thema Dachfondsmanagement. Kannst du uns nochmal kurz abholen, wann hat das angefangen und wie bist du auch auf die Idee gekommen, dass das eine interessante Geschichte sein könnte? Und dann natürlich dazu diese Manager-Selektion, die ihr ja seit dann eben mehreren Jahrzehnten auch tatsächlich weiter pflegt.
Ja, gerne, Joachim. Erstmal schönen Dank für die freundliche Anmoderation. Und das Ganze ging im Grunde genommen los, dass wir drei Freunde waren, die mit eigenem Geld so ein bisschen an den Märkten rumexperimentiert haben. Dann bekam ein Kumpel 10.000 D-Mark geschenkt. Wir sind zum Bankplatz Aachen, haben uns davon drei Banken beraten lassen und festgestellt, dass die A, nicht unabhängig beraten konnten damals und B, wir vom Know-how jetzt dann auch nicht unbedingt hinten dran waren als damals 18-Jährige. Und das führte zu dem Gedanken, Mensch, wenn man das wirklich dann auch unabhängig macht und man weiß genauso viel wie jetzt führende Bankberater, dann müsste daraus eigentlich was entstehen, was im Sinne des Anlegers eine bessere Beratung darstellt. Das hat dazu geführt, dass wir uns mit Investmentfonds unabhängig beschäftigt haben und sehr schnell auf den Trichter gekommen sind, dass der Fondsmanager entscheidend ist. Damals haben wir Fonds von Fidelity und Flemings analysiert, die ja dann irgendwann für JP Morgan wurden. Und bei Fidelity war es sogar damals schon so, dass sie im Chartbook ausgewiesen hatten, wann welcher Manager welchen Fonds gemanagt hat. Und so gab es dann halt klare Zusammenhänge, dass beispielsweise Alan Liu sehr erfolgreich war mit seinen Asienfonds, andere Asienfondsmanager im gleichen Zeitraum dann eher durchschnittlich war. Und so ist der Managementansatz im Grunde aus einer Praxisrecherche heraus entstanden.
Das ist natürlich eine traumhafte Situation, dass man 10.000 D-Mark damals geschenkt bekommt, sich überlegt, wie kann ich das Geld mit den Kollegen zusammen veranlagen und sich dann auf die Suche begibt, was könnte denn hilfreich sein. Hat denn damals die Bank oder Sparkasse, wir brauchen jetzt den Namen natürlich nicht zu nennen, die ihr da befragt habt, haben die auch Einzeltitel angeboten gehabt oder tatsächlich war der Wunsch nach einer Fondslösung? Wart ihr so aktiv zu sagen, wir brauchen einen Fonds oder wie war das?
Also wir waren bei drei verschiedenen Banken, sind erstmal offen hingegangen. Und da kamen tatsächlich sowohl von Investmentfondslösungen bis zu Versicherungslösungen fast alles raus. Und auch innerhalb der dreien gab es dann nochmal größere Unterschiede. Aber selbst bei dem besten Berater, wo wir gesagt haben, der hat schon am meisten Fachwissen und auch geht alles in die richtige Richtung, war es halt dann ein Fonds vom hauseigenen Institut. Und in Sachen Dissokation war es auch nicht das Nonplusultra, was eigentlich hätte nach unserer schon damaligen Einschätzungen hätte sein sollen. Und von daher haben wir gedacht, das kann man besser machen.
Und du sagst Flemings, natürlich, das so für die, als kleine Anmerkung, das war mein erster Arbeitgeber in der Fondsindustrie tatsächlich. Und Fidelity, wie kamt ihr auf die zwei Gesellschaften? War das irgendwie, weil es zugänglich war oder wie kam das?
Also der gesamte Markt war ja tatsächlich bis 1990 sehr stark von den Inländern dominiert. Da gab es in den BVI-Statistiken eigentlich nur deutsche Fonds. Und das wurde dann aufgebrochen, ich glaube als Datenlieferant von Micropal. Und erstmalig gab es dann Zeitschriften, die dann in die Ranglisten auch ausländische Gesellschaften mit reingenommen haben. Das war, glaube ich, das Wertpapier damals und die DM, die dann nachher zur Euro wurde. Und mit dem erstmaligen Aufnahme von ausländischen Gesellschaften, diese Vergleiche, war quasi ein Paradies für einen, der sich jetzt damit beschäftigt. Und die ausländischen Anbieter waren direkt deutlich besser. Und es gab dann halt auch damals die unglaublich angesagten Asienfonds, hervorragend gemanagt mit tollen Entwicklungen, wo die großen deutschen Gesellschaften noch ein bisschen nachhinkten. Und da gab es so einige, die sich hervorgetan haben. Das war Fidelity, Fleming, dann damals noch Gardmore. Und Fidelity und Flemings waren ja auch dann diejenigen, die dann in den Markt so langsam reingekommen sind. Die dann die ersten waren, die den deutschen Markt als ausländische Gesellschaften anfingen, dann aufzuknacken. Und so kann man dann auch noch auf vertiefende Informationen einfacher ran an der Stelle. Und das ist der Grund, weshalb man sich intensiv mit denen beschäftigt hat, weil die hatten A, eine gute Qualität und B, waren die dann noch mit vielen zusätzlichen Informationen verfügbar. Der Markt öffnete sich dann aber immer weiter und es gab dann immer mehr Gesellschaften, die hochinteressant wurden. Von daher war das unfassbar spannend damals von der Zeit, weil man als einer der Ersten war, der sich damit beschäftigte. Wir waren eigentlich die Einzigen, die sich überhaupt mit dem Manager beschäftigt haben. So konnten wir wirklich tolle Anlageideen recherchieren und für unsere Anleger Portfolien gestalten, wie eigentlich kaum ein anderer. Das heißt, der Wettbewerbsvorsprung, den wir zwar heute auch noch haben, aber der war damals gigantisch groß.
Und Eckart, kannst du dich ans allererste Fondsmanager-Gespräch erinnern? Weißt du noch, wer das gewesen ist?
Also ich glaube, es war tatsächlich Peter E. Huber, weil der fiel als deutscher Fondsmanager auf. Und dann haben wir gesagt, dann würden wir mal gerne versuchen, etwas genauer zu verstehen. Dann hatten wir natürlich direkt einen speziellen Fall erwischt. Peter E. Huber hatte damals von diesem Gespräch auch in dem Vorwort zu unserem ersten Buch, das Sauren Vorkonzept, berichtet. Weil es für ihn auch das erste Mal war, wo er den Eindruck hatte, dass er richtig gegrillt wurde und dann im Gespräch noch anfing zu schwitzen, weil er wirklich intensiv nachdenken musste über seine eigene Philosophie, die er zwar immer in der Praxis lebt, aber das mal mit systematischen Fragen zu versuchen, dann strukturell sinnvoll zu beantworten, war nochmal eine auch für ihn neue Herausforderung. Und das war somit einer der ersten. Und dann war noch ganz interessant, dass wir dann angefangen haben, London noch aufzubohren. Weil selbst in London, die wesentlich weiter waren als der deutsche Markt, war das dann trotzdem neu, dass ein relativ kleines Haus auf einmal mit den Managern sprechen wollte. Die waren aber ziemlich offen und wir haben es in fast allen Fällen geschafft, über den normalen Weg des Vertriebsbetreuers den Manager aufzuknacken. Wir haben auch schon mal den Weg gegangen, direkt den Manager anzumailen und haben es dann durchgefummelt, weil die Manager fanden das immer super interessant und super spannend. Haben uns oft das Feedback gegeben, dass sie so ein Interview in der Form noch nie geführt haben, weil es ja doch dann häufig Präsentation ist, die man darstellt und dann kommt ein paar Rückfragen. Und wir sagen halt, du findest die Qualitäten des Fondsmanagers halt wirklich raus, indem du abseits der Präsentation halt die Fragen stellst und Fragen stellst, die ihr nicht unbedingt erwartet und vorbereitet ist.
Jetzt ist es ja so, ich komme ja aus der Fondsgesellschaftswelt und habe natürlich auch in den letzten über 20 Jahren unheimlich viele Fondsmanager gesehen. Da ist mir aufgefallen und das ist eigentlich eine Frage an dich, ob du dieselbe Wahrnehmung hast. Es gibt einige wirklich sehr erfolgreiche und sehr smarte Portfolio-Manager, die man aber nur schwierig mit anderen Menschen zusammenbringen kann, aus verschiedenen Gründen heraus. Die sind dann manchmal sehr exzentrisch oder manchmal sehr in sich gekehrt. Also die sollte man nicht unbedingt auf die Menschheit loslassen, um es mal ganz salopp auszudrücken. Ist das eine Erfahrung, die du auch schon gemacht hast?
Ja, aber nicht so häufig. Also der Großteil der Portfolio-Manager ist schon auch in der Lage darzustellen, was er anders macht, wo seine Mehrwerte liegen und kriegt das auch vernünftig vermittelt. Aber wir haben tatsächlich unsere aktuell nach wie vor beste Amerika-Idee, die einen herausragenden Manager hat, der auch schon bei großen Gesellschaften Milliarden unter Verwaltung hat. Er hat sich selbstständig gemacht, obwohl er eigentlich kein, ja, vielleicht ist er ein Unternehmertyp, aber er ist keiner, der seine Anlagephilosophie wirklich vernünftig darstellen kann. Wir haben auch 3 Termine gebraucht, bis wir das erste Mal wirklich verstanden hatten, was ihn ausmacht. Und das war, weil wir an den Rechner gegangen sind, an seinen Arbeitsplatz gegangen sind, wenn wir gesagt haben, jetzt zeig mal genau, was du machst. Und erst da sind wir so tief reingekommen, dass wir es wirklich verstanden hatten. Ja, und der hat, obwohl er, wenn du dir Daten angucken würdest, es fast keinen Zweifel gibt, dass kein amerikanischer Standardwertefonds besser ist, immer noch knapp 100 Millionen und die Hälfte davon ist von uns. Und ohne uns würde es den Fonds nicht geben. Also da gibt es wirklich so ein Extrembeispiel, wo ich sage, der Typ ist wirklich genial, aber nicht in der Lage, das vertriebsfreundlich zum Ausdruck zu bringen. Aber das ist tatsächlich die große Ausnahme. Also ich würde sagen, von 100 Gesprächen hast du solche Geschichten einmal, dann hast du noch so 2, 3, die so ein bisschen introvertierter sind und so nicht ganz auf sich rauskommen. Der Großteil der Manager ist schon in der Lage, das vernünftig zu vermitteln.
Und hat sich genau das in den letzten Jahren deiner Einschätzung nach geändert? Weil, ich meine, wir sind uns ja einig darüber, dass es auch immer ganz hilfreich ist, wenn da mal ein Vertriebler mit dabei sitzt oder so ein Produktspezialist, der damit zwischengeschaltet ist, um es auch ein bisschen zu moderieren. Aber hat sich tatsächlich dieses, ja auch das Erscheinungsbild und die Wahrnehmung der Portfolio-Manager, wie du sie kennengelernt hast und kennst, verändert in den letzten Jahren?
Ich hätte fast gesagt nein, weil wir mit unserem Ansatz ja seit jetzt knapp 30 Jahren gleich unterwegs sind und immer den direkten Weg zum Manager suchen. Ja, wir mögen es nicht, wenn ein Produktspezialist dann da irgendwie zu ihm quatscht. Wir wollen ja wirklich rausfinden, was der Manager sagt und denkt. Und das haben auch sowohl die Manager als auch die Gesellschaften verstanden. Und da würde ich sagen, hat es sich nicht wahnsinnig stark geändert, weil die Typen sind halt so, wie sie sind. So versuchen wir sie bestmöglich zu verstehen. Und wir suchen ja aber auch immer in speziellen Nischen und Ecken. Ja, wir finden ja ganz oft gute Ideen bei Boutiquen abseits des Mainstream. Also von daher würde ich mal vermuten, dass ein Veränderungsprozess bei größeren Fondsgesellschaften durchaus stattgefunden hat, weil ich würde eine Logik darin erkennen, dass du bei einer größeren Gesellschaft dann besonders verantwortungsvolle Job bekommst, noch viel Assets under Management, wenn du nicht so gut managen kannst, sondern wenn du das irgendwie noch ein bisschen vermitteln kannst. Aber bei denen, wo wir suchen, würde ich sagen, hat sich da nicht so wahnsinnig viel verändert. Wobei wir jetzt gerade auch wiederum eine Boutique gefunden haben, wo ein Manager wirklich bei einer der größten Gesellschaften der Welt tätig war. Und das war auch so ein absoluter Freak. Und der hatte da sein eigenes Universum innerhalb einer extrem großen Gesellschaft gefunden. Der hat es auch selbstständig gemacht. Das wird auch spannend, welche Entwicklung der nimmt, weil der ist auch nicht vertrieblich in der Lage, das wirklich gut zu vermitteln. Das wäre so meine Einschätzung.
Und Eckart, kannst du dich an das, ich sage jetzt einfach mal, ich fände kein besseres, das verrückteste Gespräch erinnern? Und was war da verrückt? Oder gibt es irgendwas, irgendein ganz besonderes Treffen, was dir immer in Erinnerung ist? Entweder aufgrund des Inhalts oder aufgrund der Umstände oder so. Gab es da irgendwas, was du erzählen kannst?
Also wir hatten ja sehr früh Ennismore erkannt, hat mit Gerhard Schöning da gute Gespräche und Jürgen Kirsch erkannt von Griffin, der mit seinem Osteuropa-Fonds herausragende Performance erzielt hatte. Und mit den beiden bin ich einmal in London dann noch abends auf den Drink gegangen und wir haben dann so gegenseitig unsere eigenen Geschäftsmodelle analysiert und so. Das war relativ interessant. Und bei Jürgen Kirsch hatte ich mir dann damals die Zeit genommen, den Gibraltar zu besuchen. Der saß 2-3 Jahre in Gibraltar abseits und da war wirklich dann interessant zu sehen, wie er mit seinen Modellen arbeitet. Da kamen Zahlen von Mol rein und die waren etwas besser als erwartet. Und er konnte das innerhalb von einer Minute modellieren, weil sein Modell war komplett fertig. Und er wusste direkt, das wird sich positiv auf den Aktienkurs auswirken. Hat den Hörer in die Hand genommen und hat einen Order reingelegt. Und man konnte dann quasi verfolgen, wie dann im Tagesverlauf der Kurs ein bisschen anstieg. Und am nächsten Tag ging es auch noch nach oben. Und der Jürgen konnte sehr gut erklären, dass es einfach der Markt da eine gewisse Zeit oft sogar 1-2 Tage braucht, bis er das alles an der Stelle richtig eskomptiert hat, bis dann die Brokerstudie das alles angepasst hat und die dann rund sind und die Leute es gelesen haben, das dauert halt und da lag das Alpha quasi am Rechner. Das war sehr, sehr beeindruckend und was mich dann auch noch beeindruckt hat, um die Geschichte zu Ende zu bringen, ist, dass ich dann Jürgen Kirsch in London nochmal eines Tages besucht habe und er mir dann anvertraut hat, dass seitdem seine Tochter geboren ist, er jetzt nicht mehr ganz so hart arbeitet wie vorher. Und ich meine, vorher echt hart und viel gearbeitet. Aber er hat mir eigentlich durch die Blume gesagt, hör mal, es gibt Leute wie Stefan Böttcher, wie Martin Taylor. Stefan Böttcher treffe ich jetzt übrigens genau im Anspruchssystem des Podcastes. Die sind fast genauso gut und die brennen noch mehr als ich. Und das fand ich schon sehr, sehr aufrichtig, weil er wusste, dass ich danach verkaufen werde. Und ich meine, wir sind ja analytisch immer total konsequent. Selbst wenn wir mit Jürgen Kirsch, anderen Managern dann teilweise echt gute, intensive Gespräche haben, ohne gewisse Verbundenheit, sind wir in unserer Analyse halt immer kompromisslos, weil wir im Sinne der Anleger immer das bestmögliche Alpha-Potenzial suchen und sehen. Das wusste Jürgen Kirsch damals. Er hat trotzdem so ausgesprochen, wie es war, rechne ich ihn bis heute noch sehr, sehr hoch an und das sind schon Sachen, die bleiben in Erinnerung.
Das ist natürlich schon auch bemerkenswert, nicht wahr? Weil du sagst gerade aufrichtig. Wir sind ja oft mit dem Vorwurf konfrontiert, dass diese Aufrichtigkeit nicht so weit verbreitet ist in unserer Branche. Ich persönlich habe durchaus auch andere Erfahrungen gemacht, aber du hast deutlich mehr Manager, Fondsmanager und Geldmanager gesehen als ich.
Ja.
Würdest du sagen, dass du 9 von 10 dieses Schild aufrichtig um den Hals hängen kannst?
Das trifft die Quote ziemlich gut, würde ich sagen. Also ich habe ja immer auf die Frage gestellt, gibt es irgendwelche Kennzeichen, warum welche erfolgreich sind oder sonstiges? Und da ist Integrität, Aufrichtigkeit, Demut vor den Markt, das sind schon so ein paar Sachen. Wenn du die vereinst, dann hast du bessere Chancen, als wenn du nicht aufrichtig bist, glaubst, so kannst den Markt schlagen, du dann irgendwann vielleicht mit einem zu hohen Ego an dir selber scheitern kannst. Das ist ja übrigens das, wo die ganzen Privatanleger auch leider viele Berater dran scheitern. Und ich habe tatsächlich auch Fondsmanager gehabt, die gesagt haben, ja, ich habe hier einen kleinen Fonds und der soll auch klein bleiben, wir machen den zu bei 100, 200 Millionen und so weiter. Und dann haben sie 2 Jahre später 2 Milliarden verwaltet und sich um ihre alten Aussagen gar nicht so mehr gekümmert, weil sie einfach das Geld verdienen wollten. Ne? Aber das ist wirklich die große Ausnahme. Fast sogar weniger als 10%. Der Großteil der Industrie ist wirklich integer. Und ich finde die Industrie auch in sich wirklich eine gute Industrie. Das spürt man auf dem Fonds Professionell Kongress eigentlich wie kaum irgendwo, wo man so ein gutes auch Miteinander hat, trotz der Konkurrenzsituation. Das finde ich schon sehr, sehr beachtlich. Also wir kommen hier auf dem Kongress mit nahezu jedem echt gut klar und viele kommen auch im Kölsch bei uns vorbei. Und das finden wir eigentlich auch echt angenehm.
Ich glaube, es ist eine wichtige und gute Beobachtung, die ich auch in den vielen Jahren gemacht habe, dass selbst Konkurrenzsituationen nicht dazu führen, dass man sich wie Konkurrenten verhält. Und das ist total wichtig, weil ich glaube, wir, insbesondere wir zwei, sind uns, glaube ich, wirklich einig darüber, dass das, was die Fondsindustrie macht, wirklich sehr, sehr, sehr wichtig ist, weil sie natürlich jedem ab 10, 15, 20 Euro im Monat ermöglicht, in den großen Unternehmen dieser Welt zu investieren. Und ich glaube, dass es insbesondere im Hinblick auf die Altersvorsorgeproblematik wirklich 5 nach 12 ist, dass wir dann noch weiterkommen und viel mehr machen.
Da bin ich komplett dabei und ich glaube, das ist auch ein Teil, weshalb die Fondsindustrie in sich jetzt schon da auch sehr, sehr gut zusammenarbeitet, weil ja, unsere Produkte schaffen wirklich mehr Werte und sind häufig gegenüber Versicherungslösungen oder anderen Lösungen dann attraktiver und das vereint an der Stelle. Wir haben jetzt diesen Ruhestandsfonds aufgelegt, wo wir wirklich auch spüren, dass wir großes Interesse bekommen, genau weil, wie angesprochen, du beim Thema jetzt dann Ruhestandsplanung auch auf einmal attraktivere Möglichkeiten hast mit der Flexibilität eines Investmentfonds gegenüber beispielsweise einer Rentenversicherung oder gegenüber einer Immobilie kaufen und sich mit Mietern rumschlagen und zu gucken, was bleibt da jetzt irgendwie für eine Mietrendite übrig. Also insofern, ein Ruhestandsfonds kombiniert mit einer monatlichen Ausschüttung ist wirklich was, was die Industrie auch an der Stelle im Verhältnis zu anderen Industriezweigen nach vorne bringen kann. Und deshalb finden wir also A, wirklich gut, wie dann die Fondsindustrie sich insgesamt verhält. Und B, ist unsere Auftrag als Industrie, genau wirklich gute Lösungen anzubieten, die dann auch über das bisherige Maß dann hoffentlich noch hinausgehen können. Denn wenn man sich anschaut, was da teilweise für Luminas noch in Rentenversicherungen reinläuft oder wenn man sich anschaut, was läuft an Lebensversicherungen aus jedes Jahr, das ist ja ein wahnsinniger Vertriebsfundus und das müssen wir versuchen, besser zu nutzen als Industrie. Wir glauben, dass der Sauren Ruhestandsfonds tatsächlich mit der monatlichen Ausschüttung in Altersklasse ein guter Schritt in die Richtung sein kann.
Ich glaube, super spannende Idee und ich bin der Meinung, dass wir einfach weiter gemeinsam in die gleiche Richtung rudern sollten als Industrie. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Eckart, ich danke dir für deine Zeit und dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, dass du viel beschäftigt bist. Ich glaube, es war ganz wichtig. Wir werden nochmal eine Fortsetzung machen. Dann sprechen wir noch ein bisschen intensiver über die Altersvorsorgeproblematik und wo wir da wirklich reingehen können als Industrie. Danke für deine Zeit.
Ja, sehr gerne. Danke für das Interview.
Eine Produktion von Fonds Professionell.